Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Und mit mehreren Premieren an diesem Freitagabend von erschreckender Aktualität. Ersan Montags Inszenierung von Wut, ein Stück, in dem sich Elfriede Jelinek unter anderem auch mit den Pariser Anschlägen auf die Charlie Hebdo-Redaktion beschäftigt hat. Heute, wo es eine weitere Attacke an eben diesem Ort gab. Da passt der Satz von Julia Wissert, die heute in Dortmund als neue Intendantin die Saison eröffnet hat.
Ich glaube, dass wir einfach akzeptieren müssen, dass die Unsicherheit kein Moment mehr ist, sondern dass die Unsicherheit und das langsame Zerfallen von dem, was wir als Wirklichkeit angenommen haben, der Zustand ist, in dem wir uns befinden.
Ob die Unsicherheit auch Thema Ihres Stückes in Dortmund ist, das werden wir gleich erfahren hier bei Fazit. Nicht Unsicherheit, sondern Unruhe herrscht seit einiger Zeit am Literaturarchiv Marbach. Belegschaft gegen Direktorin Sandra Richter und jetzt ein Banker als neuer Präsident der Schiller-Gesellschaft. Am Schauspielhaus Dortmund haben sich in den vergangenen Wochen die großen Feuilletonschreiber die Türklinke in die Hand gegeben, vom Spiegel bis zu den New York Times. Alle wollten ein Interview mit der neuen Intendantin Julia Wissert, denn sie ist jung, sie hat die Antirassismusklausel für die Vertragsgestaltung an Theatern mitentwickelt, die an manchen Theatern heiße Diskussionen ausgelöst hat, und Julia Wissert ist eine Person of Color. Für ihre erste Inszenierung in Dortmund hat sie 5 Autorinnen und Autoren beauftragt, Texte zu schreiben zum Thema, naja, klingt so nach Stadt der Zukunft. Stefan Keim, Sie waren bei der Premiere. Guten Abend erstmal.
Guten Abend.
2170 oder 2170, was wird die Stadt gewesen sein, in der wir leben werden? So ist dieser Abend überschrieben. Ist das so ein Stück, ein Rückblick auf die Gegenwart aus der Zukunftsperspektive?
Das ist die Grundidee. Allerdings sind die Texte durchaus so schwierig und ein bisschen sperrig, zumindest die meisten, wie der Titel auch schon klingt. Also das geht nicht direkt in den Mund. Allerdings ist etwas passiert, nämlich die berühmte Pandemie, die in diesem Fall, glaube ich, dieser Aufführung sehr geholfen hat. Ursprünglich sollte sie nämlich im Schauspielhaus stattfinden, natürlich, wenn die neue Intendantin sich vorstellt. Ich glaube, da auf der Bühne hätten es viele dieser Texte sehr schwer gehabt. Jetzt haben wir einen Gang durch die Stadt gemacht, und wenn man dann direkt sieht, worüber die Autorinnen und Autoren schreiben, oder wenn man sieht, was sie sich vorstellen, was an bestimmten Orten passieren könnte, dann hat das eine ganz andere Sinnlichkeit und dann wird es haptisch und hochinteressant.
Sind das denn auch politische Visionen oder hat das direkt mit Dortmund zu tun?
Beides. Es gibt also eine politische Vision oder zumindest ansatzweise von Akin Eşipal. Die heißt Die Neue Republik. Das wird direkt gespielt auf der großen Treppe gegenüber vom Hauptbahnhof zwischen den beiden neuen Wahrzeichen, die sich Dortmund geliefert hat. In der letzten Zeit das Deutsche Fußballmuseum, umstritten, weil die Stadt es inzwischen für den armen DFB, der kein Geld hat, mitfinanzieren muss, und der großen neuen Stadtbibliothek. Und die Bibliothek hat ihn dazu inspiriert, Akin Eşipal, eine Republik der Dichterinnen und Denker für die Zukunft zu ersinnen. Und dann steht ein Schauspieler, Adi Rustemovic, zwischen Lautsprechern und formuliert eben diese Vision, dass es vielleicht eine Zukunft geben könnte, in der andere Stimmen deutlicher gehört werden, als es vielleicht heute ist.
Ja, und das Ganze, haben Sie schon gesagt, hat draußen stattgefunden, am ersten Herbsttag, kann man ja sagen. Die Open-Air-Saison, die ist ja eigentlich vorbei, ne? Das ist Corona geschuldet.
Ja, und da haben auch einige schon ganz ordentlich gezittert. Aber es ist, wie gesagt, hervorragend. Also es fängt im Schauspielhaus an, damit ich jetzt nicht lüge. Also wir werden, das sind 75 Zuschauerinnen und Zuschauer, wir werden in 3 Gruppen erstmal hinter die Bühne geführt, hinter den eisernen Vorhang. Da gibt es eine ganz stimmungsvolle Lightshow. Dann öffnet sich der eiserne Vorhang und dann sehen wir 3 Menschen im Zuschauerraum des Theaters.
Ich lebe in der Gleichzeitigkeit aller Zeiten. Ich lebe in der Zukunft. Während Sie noch in der Vergangenheit hängen, dabei kommt Ihre Zeit längst aus der Zukunft.
Und wen wir da gehört haben, das ist der Phönix. So heißt dieses Stück von Luna Ali. Zusammen mit zwei Stadtentwicklern, zwei Stadtplanerinnen, also eine Planerin, ein Planer, ist das so eine Art roter Faden. Die führen uns also durch die Stadt und dann geht es eben noch draußen an ganz verschiedene Orte. Besonders beeindruckend fand ich in der Dortmunder Nordstadt. Es ist ein migrantisch geprägter Ort mit auf der einen Seite, die einen sagen immer hohe Kriminalität, die anderen sagen immer Urbanität. Das ist ein Ort, in dem noch Leben ist und in dem wirklich was los ist. Da gibt es ein sogenanntes Horrorhochhaus. Das war erstmal eine Vision von Bauen und Wohnen. Dann ist dieses Haus aber völlig verkommen. Niedrige Mieten, aber es wurde nichts gemacht, bis Strom und Wasser abgestellt wurde. Seit 2002 steht es leer. Danach dann berühmt, deswegen dieser Ort für Drogenpartys und so weiter. Nun soll es abgerissen werden. Und die Autorin Karos Taha hat nun eben auch diesen Blick in die Zukunft geworfen. Wir stehen vor diesem leeren, gespenstischen Hochhaus und hören, wie es im nächsten Jahr abgerissen wird.
Die letzten 9 Etagen werden abgetragen, Reihe für Reihe. Ha, wie beim Stricken, Etage für Etage. Keine Sprengung, keine Zerlegung, stufenweise Rückbau, langsam.
Und am Ende bleibt da, wo jetzt das Hochhaus steht, eine Wiese. Und so arbeitet dieser Abend. Also es ist jetzt nicht so, dass nun wirklich konkret aus der Zukunft zurückgeblickt wird und vielleicht sogar satirische Funken geschlagen werden. Das wird ja zurzeit sehr oft gemacht, wenn man Geschichten aus der Zukunft erzählt. Sondern es ist poetisch, es ist assoziativ, es lässt viele Gedankenmöglichkeiten offen. Und das meine ich eben auch damit, dass es so großartig ist, wenn es an diesen konkreten Orten gespielt wird. Auf der Bühne hätte man sich furchtbar anstrengen müssen, um diese Sinnlichkeit, diese Direktheit zu erfahren, die man beim 3-stündigen Gang durch die Dortmunder Innenstadt nun erlebt.
Neue Intendantin, neues Ensemble in Dortmund. Ist Ihnen da jemand besonders aufgefallen heute Abend?
Es ist schon eine Ensembleproduktion und das ist bei solchen Performances natürlich auch immer die Sache. Ich habe ganz viele interessante Leute erlebt. Übrigens, gestern gab es schon so einen Extraabend, in dem sich jedes Ensemblemitglied in so einer 10-minütigen Performance vorstellen konnte. Ich habe nur einen Teil davon sehen können, habe aber gesehen, das sind unglaublich interessante Persönlichkeiten mit ganz unterschiedlichen Schwerpunkten. Manche gehen mehr so vom tänzerischen, vom körperlichen, physischen Anrollen ran. Andere sind Meister des Textes. Und ich glaube, dass da eine sehr unterschiedliche Mischung aus wirklich spannenden Künstlerinnen und Künstlern zusammengekommen ist. Und wenn die richtig gefordert werden und immerhin kommen mit Milan Peschel, aber auch mit Miskin Bilmen, einer jungen, aufstrebenden Regisseurin aus dem Ruhrgebiet, hochspannende Leute, die dort einiges mit denen veranstalten werden.
Wir beide, Stefan Keim, haben ja vor vielen Wochen hier bei Fazit auch Kai Voges verabschiedet, Julia Wissarts Vorgänger in Dortmund, der ja so experimentierfreudig war. Würden Sie nach diesem Abend sagen, auf das Schauspielhaus Dortmund müssen wir auch weiter besonders achten?
Ich finde ja, und zwar, was ich habe erst gedacht, Julia Wissert ist eine Antithese auch in gewisser Weise zu Kai Voges. Aber es ist eigentlich so, dass dieses fast schon experimentierwütige, was sie da gerade beschreiben. Das ist etwas, was beide verbindet. Beide wollen auf die Stadt zugehen. Julia Wissert hat auch zwei Stadtdramaturginnen eingestellt, die wirklich mit den Kreativen vor Ort sich auch vernetzen sollen. Also ich habe den Eindruck, so ganz weit weg von Kai Voges, vom Grundgedanken, das Theater neu zu denken und auch in gewisser Weise neu zu erfinden, ist sie gar nicht. Also nach dem heutigen Abend habe ich den Eindruck, das Schauspiel Dortmund bleibt eine sehr, sehr spannende Bühne.
Das sagt unser Kritiker Stefan Keim über den Einstand von Julia Wissert am Dortmunder Schauspielhaus. Heute war Saisonauftakt mit 2170. Was wird die Stadt gewesen sein, in der wir leben werden? Nächste Vorstellung ist morgen, aber schon ausverkauft. Es ist jetzt schon 2 Jahre her, dass Greta Thunberg mit ihrem Aufruf zu Schulstreiks für den Klimaschutz eine weltweite Aufmerksamkeit auslöste. Inzwischen ist die Bewegung Fridays for Future fest etabliert, wenn auch durch Corona nicht verschont worden. Es gab digitale Proteste und es gab heute erstmals seit Monaten wieder einen groß angelegten Streik unter freiem Himmel. Zehntausende waren in deutschen Städten auf den Straßen, unter ihnen auch die Fotografin Barbara Dombrowski, die seit 10 Jahren gefährdete Regionen bereist und fotografiert. Hallo und guten Abend, Frau Dombrowski.
Hallo und guten Abend. Schön, dass ich bei Ihnen sein kann.
Wie haben Sie denn die Demo in Hamburg heute erlebt?
Es war ein sehr schöner Tag in Hamburg. Es waren viele Leute da. Es war sehr friedlich. Alle haben sich an die Abstandsregeln gehalten. Nach dem, was ich gesehen habe, hat es sehr gut funktioniert. Und es waren laut Informationen von den Fridays waren 16.500 Menschen da, also deutlich mehr, als sie eigentlich dachten.
Und waren Sie als Klimaschützerin dort oder mit der Kamera als Fotografin?
Ich war als Klimaschützerin dort, ich war nicht mit der Kamera da.
Das ist ja eine unheimliche Energie, die es überhaupt braucht, um eine solche Bewegung 2 Jahre lang aktiv zu halten, auf die Straße zu bringen. Was glauben Sie, reicht die aus, um politisch wirklich was zu bewegen?
Also ich glaube schon, dass diese jungen Leute eine unheimliche Kraft haben. Und natürlich liegt die Kraft auch in dem Bewusstsein, dass sie das ganze Leben vor sich haben und die Klimakatastrophe sich tatsächlich im Augenblick im globalen Norden erst so richtig beginnt zu manifestieren. Und den jungen Leuten ist es einfach bewusst. Und ich glaube, wir sind so oder so an so einem Endpunkt angelangt. Wir haben eigentlich das Ende des Konsumierens, des Kapitalismus, wie wir ihn die letzten 40, 50 Jahre gelebt haben, erreicht. Und das spüren die. Und es bündeln sich ja auch alle Bewegungen. Also es stellen sich ja auch alle anderen hinter Fridays. Also ich habe Aufrufe aus meinem Netzwerk bekommen von Greenpeace, von BUND, von Extinction Rebellion, von 350.org, von Compact, von Avas und so weiter. Alle stellen sich hinter die jungen Leute und das ist im Endeffekt auch die Kraft und die Stärke, dass es wirklich aus der Mitte der Gesellschaft kommt, durch alle Familien durch. Und ich glaube einfach, dass das immer noch auch am Anfang ist und es wird hoffentlich noch viel größer werden.
Sie beschäftigen sich ja seit vielen Jahren mit dem Klimawandel in Ihren fotografischen Arbeiten. Sie haben alle Kontinente, viele gefährdete Regionen bereist, haben dann auch länger vor Ort gelebt. Sind sich die Menschen dort der Gefahr bewusst?
Ja, ich wollte indigene Völker auf allen 5 Kontinenten besuchen und sie sozusagen zu Botschaftern ihrer Klimazonen und ihres Kontinents machen. Und ja, alle Völker, alle Menschen, bei denen ich war, hatten ihre entsprechend eigenen Probleme. Also die Inuit in Grönland haben andere Probleme als die Mikronesier in Kiribati, als die Achua im Amazonas-Regenwald. Aber alle sind sich bewusst, was da draußen los ist, mal mehr, mal weniger. Und sind eben zum Teil auch, also die Achua zum Beispiel im Amazonas-Regenwald, begreifen sich auch als Waldschützer, die eben da sind, um unter anderem auch den Wald zu bewahren. Nicht nur für sich selbst als ihre eigene Lebensgrundlage, sondern auch für die Weltgemeinschaft.
Und es sind ja auch unglaublich starke Bilder, die Sie von diesen Reisen mitgebracht haben, von der bedrohten Natur, aber eben auch Porträts von diesen indigenen Völkern. Was glauben Sie, was können solche hochästhetischen Fotografien bewirken für den Klimawandel?
Also ich habe eben, wie gesagt, vor vielen Jahren begonnen, diese Arbeit zu machen, als es bei uns eigentlich noch quasi kaum jemand interessiert hat, was Klimawandel eigentlich ist, was das für uns bedeutet. Es war so abstrakt und keiner konnte sich groß vorstellen, dass das irgendeinen Einfluss auf uns haben wird. Und ich hatte mich eben lange theoretisch damit beschäftigt, wie ich das erzählen möchte und bin zu dem Schluss gekommen, dass ich eben keine Klimakatastrophenbilder machen möchte, die wir tagtäglich in Bezug auf irgendeine andere Katastrophe auch aus den Nachrichten kennen. Und das erreicht uns emotional nicht wirklich. Wir sind da auch wirklich in gewisser Weise abgestumpft. Also habe ich mir überlegt, ich reduziere das ganz extrem auf den Menschen als solchen, ganz pur, ohne Klimawandel, ohne Klimakatastrophe wirklich zu zeigen, sondern ich zeige Menschen. Und diese Menschen verbinde ich in Ausstellungsinstallationen, eben ganz spektakulär, das erste Mal im Amazonas-Regenwald und in Grönland, wo ich unter anderem eben Bilder an den Eisberg gehängt habe. Und durch diese Installation konnte ich eben sozusagen auf eine ganz andere Art und Weise Aufmerksamkeit auf dieses Thema lenken, Klimawandel. Und eben, ich versuche einfach durch Empathie zu kommen, dadurch, dass ich andere Menschen für andere Menschen interessieren möchte, dass sie anfangen, sich damit auseinanderzusetzen, wer ist das, worum geht's da, was ist das ein Problem, was hat das eigentlich mit mir zu tun. Und diese Verbindung, die ich schaffe, das sind eben jetzt, da ich das abschließen konnte auf allen 5 Kontinenten, sind es eben weltweite Verbindungen. Und das, was ich da zeige, ist eben, alles hängt mit allem zusammen. Wir können nicht an der einen Seite der Welt irgendwas tun, ohne dass das Auswirkungen hat auf ganz entfernte Plätze.
Frau Dombrowski, Sie waren ja auf allen Kontinenten unterwegs für Ihr Fotoprojekt. Wie sieht denn jetzt Ihre Zukunft als Fotografin aus? Werden Sie nicht mehr reisen? Also steigen Sie auch nicht mehr ins Flugzeug?
Ja, / nein. Ja, ich habe die ganze Welt bereist im Flugzeug. Diesen CO2-Footprint kann ich nicht wegleugnen, das ist so. Aber ich hätte diese Arbeit nicht machen können, die ich als sehr wichtig erachte, wäre ich nicht nach Mikronesien geflogen. Ich werde jetzt ein Anschlussprojekt beginnen. Und zwar werde ich jetzt anfangen, die europäischen Probleme zu dokumentieren, aber auch, was mir eben ganz wichtig ist, die positive Seite. Die Ideen sind alle da und ich glaube, das muss man einfach noch viel mehr kommunizieren, dass es eben diese Zukunft für uns alle gibt. Und ich glaube, sehr, sehr viel geht mit dem Zug.
Die Fotografin Barbara Dombrowski über Fridays for Future. Heute gingen wieder Zehntausende in Deutschland auf die Straße und das Gespräch, das haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Danke, Frau Dombrowski.
Ja, sehr gerne.
Und jetzt schauen wir nach Marbach am Neckar, Sitz der Schiller-Gesellschaft und des berühmten deutschen Literaturarchivs. Vor gut 1,5 Jahren trat dort Sandra Richter als Nachfolgerin von Ulrich Raulf ihren Job als neue Direktorin an. Eine Frau, die viel vorhat, auf Modernisierung setzt, Veränderung. Aber schon eine ganze Weile regt sich Widerstand aus der Belegschaft gegen ihr Tun, bis hin zu einem Klagebrief, den die Betriebsratsvorsitzende ans Kuratorium weiterleitet. Da brodelt es also ordentlich. Heute ist ein neuer Präsident der Schiller-Gesellschaft gewählt worden, und zwar der Sparkassendirektor Kai-Uwe Peter.
Wir müssen die öffentliche Hand, wir müssen die Vertreter des Souveräns davon überzeugen, dass es richtig ist, öffentliche Mittel für Marbach zu geben. Dieses Haus stammt aus einem bürgerschaftlichen Engagement. Dieses Engagement wollen wir wiedererwecken und an diesen Einsatz wollen wir anknüpfen und gemeinsam auch die Privatwirtschaft und private Geldgeber finden, die das Haus so unterstützen, wie es mal begann.
Das ist also Kai-Uwe Peter. Christian Gampert war heute für Fazit in Marbach, und zwar ziemlich lange, Herr Gampert. War man sich uneins?
Nein, man war sich nicht uneins. Man braucht halt ein bisschen länger, wenn da lauter ältere Leute eine Mitgliederversammlung besuchen. Es ist einfach so, die Schiller-Gesellschaft hat über 2000 Mitglieder, rund 140 waren jetzt angemeldet für die Mitgliederversammlung, und es sind einfach ältere, gebildete Herrschaften, die ihre Zeit brauchen, die Maske anzulegen, die Hände zu waschen und die Formulare auszufüllen. Man hat dann doch ziemlich lange debattiert, aber das Ergebnis war eindeutig. Kai-Uwe Peter wurde mit 114 von 136 Stimmen gewählt, also ziemlich eindeutig, aber es gab auch nur einen Kandidaten, den man im Vorfeld ausgeguckt hatte.
Sparkassendirektor klingt ja jetzt erstmal so ein bisschen despektierlich im intellektuellen Kontext, zumal der Vorgänger von Kai-Uwe Peter ja so ein gestandener Geisteswissenschaftler war. Was bedeutet denn jetzt diese Personalie für Marbach?
Na, ich denke schon, dass es einen Paradigmenwechsel bedeutet. Peter André Alt und auch sein Vorvorgänger Eberhard Lämmert waren beide Literaturwissenschaftler. Dazwischen war Manfred Erhardt Präsident, der Wissenschaftssenator in Berlin war, also ein Kaliber. Jetzt holt man, ja, man kann nicht sagen, das Geld ins Haus, aber jemanden, der was vom Geld versteht. Kai-Uwe Peter ist vom Studium her eigentlich Historiker und Philosoph und ist dann in die Wirtschaft gegangen. Ganz merkwürdig, also interessanter Lebenslauf, und ist jetzt bei der Berliner Bank, auch sonst in anderen kulturellen Einrichtungen fördernd aktiv, schon lange in Marbach im Förderkreis. Und es hat eine gewisse Logik, dass man so jemanden holt, weil die Aufgaben, die Marbach hat, mit der Digitalisierung vor allem, werden immer größer, und die öffentliche Hand gibt, ja, erhöht sogar die Mittel. Aber wie wir schon in dem O-Ton gehört haben, offenbar braucht es auch Geld von anderer Seite. Dieser Rekurs auf das bürgerschaftliche Engagement klingt zwar so ganz nett, aber mit bürgerschaftlichem Engagement ist natürlich die Wirtschaft gemeint. Und da hat Kai-Uwe Peter offenbar gute Verbindungen.
Und um jetzt nochmal auf diesen Konflikt mit Sandra Richter zurückzukommen, war der Neue denn Ihr Kandidat?
Na, ich denke schon, dass Sandra Richter sich um ihn bemüht hat. Die ist ja auch dauernd in Berlin, um Geld einzusammeln oder zu akquirieren, wie man so schön sagt. Die kennen sich. Das wirft man Frau Richter ja auch dauernd vor, dass sie zu wenig in Marbach ist. Aber offenbar ist dieses Geld einsammeln notwendig. Die wollen ein neues Archivgebäude bauen oder müssen es. Sie müssen die gesamten Bestände digitalisieren. Und das ist eine Riesenaufgabe, die natürlich auch Knatsch in der Belegschaft hervorbringt. Und die brauchen halt jemanden, der das auch wahrscheinlich von außen stützt. Man muss sich vorstellen, Marbach war früher ein betulicher Ort unter Zeller und Ulrich Ott und so. Das ist es nicht mehr. Das ist ein Riesenladen. Das ist unter Ulrich Rauf zu einer Art Wissenschaftszentrum geworden. Und da muss einfach Geld dran geschafft werden. Und ich bin mir auch gar nicht so sicher, ob diese Konflikte, die Sie angesprochen haben, ob die so viel mit Sandra Richter zu tun haben, weil die Digitalisierung wird ja nicht von der Direktorin in Gang gesetzt. Da gibt es ja ganz andere Spezialisten und Abteilungsleiter, die dafür verantwortlich sind. Also das muss nicht mit Richter zu tun haben. Das kann auch auf anderer Ebene
ablaufen. Es wird halt immer mit ihr in Verbindung gebracht.
Naja, also ich kann ihren Führungsstil jetzt nicht beurteilen, aber sie hat sich auf alle Fälle mit Kai-Uwe Peter jemanden da quasi ins Boot geholt, der offenbar moderierend eingreifen will. Frau Richter hat mir heute Abend gesagt, sie habe einen Prozess der Mediation mit der Belegschaft, die ja aufmüpfig ist, in Gang gesetzt und das sei auf einem guten Weg. Wir können das alle von außen nicht beurteilen. Wir wissen auch gar nicht so ganz genau, welche Konflikte es da gibt. Es gibt den Konflikt mit der Abteilungsleiterin, die zurückgeholt wurde und eigentlich freigestellt war. Also das sind ganz schwierige, auch juristische Fragen. Mein Eindruck war von dem, was heute Abend da passiert ist, dass Kai-Uwe Peter eher als Moderator auftreten möchte und da auch mit der Belegschaft in Kontakt kommen will.
Das heißt, durch ihn könnte sich die Stimmung jetzt vielleicht schon verbessern, ja?
Also ich denke, er ist willens, er hat auch, ist auch kein reiner Geldmann, sondern es ist halt schon jemand, der sagt, wir müssen gucken, dass die jungen Generationen wieder zum Lesen kommen, dass sie nicht nur twittern, sondern dass sie auch mit Literatur was zu tun haben. Und das ist doch ein richtiger Ansatz. Und wenn er dann mit der Belegschaft gut ins Gespräch kommt, dann würde ich sagen, okay, dann ist das der richtige Mann am richtigen Platz.
Christian Gampert über die neueste Personalie im Literaturarchiv Marbach. Der Präsident der Schiller-Gesellschaft heißt jetzt Kai-Uwe Peter.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute von und mit Oliver Thoma.
Nach dem Anschlag vor dem ehemaligen Sitz der französischen Satirezeitung Charlie Hebdo geht das Innenministerium in Paris inzwischen von einem eindeutig islamistischen Terrorakt aus. Als mutmaßlicher Haupttäter gilt ein 18-Jähriger, der kurz nach der Tat festgenommen wurde. Ihm wird vorgeworfen, zwei Mitarbeiter der Pariser Medienagentur Premier Ligne mit einem Messer verletzt zu haben. Die Produktionsfirma hat eine Dokumentation über die Anschläge auf die Charlie Hebdo-Redaktion im Januar 2015 mitproduziert. Sie heißt Three Days of Terror, The Charlie Hebdo Attacks und wurde im US-Sender HBO, in der britischen BBC und im französischen Sender France 2 ausgestrahlt. Zeugen, Polizeibeamte und Überlebende sprechen in dem Film über die Terrorserie, bei der über mehrere Tage insgesamt 17 Menschen getötet wurden. Das Büro von Premier Ligne befindet sich in unmittelbarer Nähe der ehemaligen Charlie Hebdo-Redaktion, die nach der Attacke an einen geheimen Ort umgezogen war. Die Schriftstellerin Nora Bossong ist für ihr literarisches Gesamtwerk mit dem Josef-Breitbach-Preis ausgezeichnet worden. Das sagte die Jury zur Begründung.
Nora Bossong stelle sich den großen Themen der Welt. Die großen Themen, das sind beispielsweise die Vereinten Nationen in ihrem Roman Schutzzone, ein Diplomat, der seine eigene Vergangenheit unter der Nazi-Diktatur zu vergessen versucht in Webers Protokoll, oder ein Marxismusforscher in 36,9 Grad. Nora Bossong verbindet in ihren Romanen Gegenwart und Geschichte, Politisches und Persönliches. Und gerade dadurch bringt sie ihren Leserinnen und Lesern diese großen Themen wie nebenbei nahe.
Aus Koblenz war das Leonie Berger. Wegen der Corona-Pandemie fand der Festakt nur mit wenigen ausgewählten Teilnehmern statt und wurde in einem Livestream übertragen. Der Josef-Breitbach-Preis ist mit 50.000 Euro dotiert. Russland will im kommenden Jahr einen Spielfilm auf der internationalen Raumstation ISS drehen. Die Filmcrew soll in einer Sojus-Kapsel zur Raumstation reisen. Stefan Lack.
Handlung und Schauspieler sind zwar noch nicht bekannt, aber zumindest der große Rahmen steht. Die Raumfahrt in Russland populärer zu machen und den Beruf des Kosmonauten, wie es hieß, zu heroisieren. Produzenten des Streifens sind die russische Raumfahrtagentur Roskosmos und ein staatlicher Fernsehsender. Für die Besetzung der Rollen soll es in Kürze eine Ausschreibung geben. Für einen Flug ins Weltall ist eine intensive Vorbereitung notwendig. Auch die USA planen einen Dreh auf der ISS mit Hollywood-Star Tom Cruise.
Die Literaturnobelpreisträgerin Olga Tokarczuk hat eine Ehrenbürgerschaft in ihrer polnischen Heimatregion abgelehnt. Sie schätze es, für die Auszeichnung in Erwägung gezogen zu werden, teilte Tokarczuk auf Twitter mit. Sie könne aber die Ehrenbürgerschaft der Region Niederschlesien nicht annehmen. Die Auszeichnung zur gleichen Zeit wie der katholische Bischof Ignacy Detz zu erhalten, würde die Spaltung in Polen wegen Rechten für Schwule, Lesben, Bisexuelle und Transsexuelle hervorheben. Sie wolle nicht ein Objekt derartiger Aktionen und ein Element in diesem Spiel werden, teilte Tokarczuk mit. Der Bischof hatte die LGBT-Bewegung als Gefahr für die katholische Kirche und Polen beschrieben.
Es waren die Kulturnachrichten von Oliver Thoma. Und noch ein wichtiger Saisonstart am Theater heute Abend, und zwar in Köln. Da hat sich Ersa Montag, dieser junge, mit Preisen überschüttete Wilde, diesmal Elfriede Jelinek vorgeknöpft. Insofern interessant, als Montag ja gerade für seine bildgewaltigen Stücke steht und sich dafür ein Jelinek-Text, könnte man spontan denken, gar nicht so gut eignet. Aber vielleicht ist es ja auch ganz anders. Wut von Elfriede Jelinek, ein Stück, das sie nach dem Anschlag auf Charlie Hebdo schrieb, im Schauspiel Köln auf ihren Wunsch mit Benny Klaasens in der Rolle des amoklaufenden Terroristen.
Unser feiner Spott ist das größte Übel. Noch ein größeres Übel als den Tod selbst. Spott ist immer. Und dafür muss man ganz besonders stark gebüßt werden. Daher töten wir die Spötter. Als allererstes, pass auf mal, ob ihr lacht. So. Und jetzt schauen wir erstmal ein bisschen Netflix, oder nein?
Christoph Orem ist unser Wutkritiker. Ziemlich lauter, ziemlich schriller Ausschnitt. Und ja, Christoph Orem, an einem Tag wie heute umso düsterer. Ist das die Grundstimmung in dieser Inszenierung?
Düster ist auf jeden Fall eine der Grundstimmungen. Ebenso auch eine gewisse Mystizität, die da einzieht. An einem Tag wie heute, an dem natürlich irgendwie Kunst und Realität da nochmal zusammenfallen, also wenn man nochmal hört, dass Charlie Hebdo auch nochmal es wirklich in die Nachrichten geschafft hat, ist das umso seltsamer, gerade wenn man auf der Bühne dann in dieser sehr lauten, schrillen, überzogenen Art und Weise Benny Klaasens erlebt, der eben genau diesen Mord einfach dann auch so darstellt. Und dann eben tatsächlich halten die anderen Schauspieler auf der Bühne gerade auch die Karikaturen hoch, die Charlie Hebdo, also abgedunkelt, aber die Charlie Hebdo auf dem Cover hatte. Und er erschießt sie eben da, nur um dann, und das ist auch so ein Kennzeichen dieses Abends, natürlich zu brechen und zu sagen, so, und jetzt schauen wir Netflix, jetzt widmen wir uns wieder also anderen Bildern, fiktiven Bildern.
Also kein Platz für Humor an diesem Abend, denn das kann Elfriede Jelinek ja schon auch.
Es ist tatsächlich doch Platz für Humor da. Der ist allerdings ebenso laut und ebenso überzogen wie das, was wir gerade schon gehört haben. Also diese Szene, in der es dann heißt, jetzt schauen wir Netflix, da sieht man dann eine Filmeinspielung, in der Benny Klaasens auf einem riesigen goldenen Penis reitet und das so richtig genießt und das von der Bühne aus auch kommentiert. Und das hat schon lustige Elemente einfach in sich. Es gibt auch sonst so feinere Szenen tatsächlich, in denen die Schauspieler aus ihren Rollen gehen, aus dem Text gehen und sich selbst auch mit den Vornamen ansprechen und ein wenig verhandeln, wie denn das jetzt war im Lockdown mit Corona. Und da menschelt es auch mal auf der Bühne und da wird auch mal wirklich gelacht und da sind auch absichtlich Pointen gesetzt. Natürlich nur, um dieses Dunkle, das Mystische, das Brutale, das Wütende, den Furor sozusagen, umso deutlicher noch herauszustellen.
Mhm. Das Laute ist ja auch eher Ersan Montags Sache. Er hat auch diesmal wieder das Bühnenbild entwickelt. Ist es so spektakulär wie gewohnt? Man muss bei Ersan Montag ja immer nach dem Bühnenbild fragen.
Ja, ist richtig toll. Also ist wirklich toll. Man sieht zwei Adlerfüße, dazwischen ein großes Ei sozusagen. Das könnte aber auch ein Atomreaktor sein. Und natürlich ist das eigentlich eine Moschee. Und das Ganze hat er dann noch auf eine Drehbühne gebaut und im Inneren dieser Moschee, es ist also sozusagen ein aufgebrochenes Ei, wenn die Bühne dann einmal rumgefahren ist, da ist dann ein Greenscreen, also so ein Studio, das man benutzt, um Fernsehbilder zu machen, indem man die Figuren dann in irgendwelche Hintergründe hineinprojiziert. Und das ist natürlich für Ersan Montag eine Idee, einfach ganz, ganz viele Bilder abzufeuern. Und er nutzt quasi den Jelinek-Text, der ja selbst auch voller Bilder steckt, neben ganz vielen Sprachebenen und Sprachwitz eben auch ganz viele Bilder heraufbeschwört, lässt sich von diesen Bildern inspirieren und schafft dann wirklich ganz tolle und eindrückliche Szenen.
Also eine Bilderflut vor allem. Kommt der Text, kommt diese Jelinek'sche Analyse dann am Ende vielleicht zu kurz?
Nicht nur vielleicht, aber das macht bei diesem Spektakel dann auch nichts aus. Natürlich ist es schade, wenn der Text nicht voll zur Geltung kommt. Man kann das Ganze ja auch auf eine leere Bühne stellen und den Text arbeiten lassen. Das ist, hier ist jetzt das Gegenteil. An einer Stelle, ganz am Ende, dramatisch ausgeleuchtet alles, Streicher, schreit dann die Schauspielerin Lola Klamroth den Text dagegen an, während im Hintergrund Benny Klaasens in einem Zitat von Der Exorzist ans Bett gefesselt liegt, Kerzen um ihn rum, dunkelrot ausgeleuchtet. Das ist viel zu laut, das ist auch viel zu viel an Eindruck. Neben dieser Moschee sind ja auch noch zwei Leinwände aufgehängt, auf die ständig noch mehr Bilder projiziert werden. Das ist eine Überforderung, die aber natürlich auch eine Wirkung hat und die dann ja auch dieses, ich meine, der Abend heißt Wut, die dann eben auch diese Wut, diese Aggression dann auch gut transportiert. Das geht zulasten des Textes, aber umso mehr transportiert sich das natürlich in den Zuschauer, was diese Aggression angeht.
Ich habe es eingangs erwähnt, dass Elfriede Jelinek sich Benny Klaasens ausdrücklich gewünscht hat in dieser Rolle. Ist das, würden Sie sagen, eine glückliche Kombination, die drei, Klaassen, Jelinek und Montag?
Es ist auf jeden Fall ein Ereignis und es hat auch Schwächen, da stimmt dann nicht jede Szene, wenn der Text untergeht, das kann man auch kritisieren, das muss man vielleicht auch kritisieren. Auf der anderen Seite gibt es dann wieder so Passagen, wie ich jetzt vielleicht auch beschrieben habe, die einfach so eindrücklich sind, dass ich sagen würde, das funktioniert auf jeden Fall, das passt auf jeden Fall, dass man da so einen sehr starken Text mit so sehr starken Bildern ausstaffiert und Benny Klaasens ist wirklich auch auf der Bühne ein Ereignis, also das ist einfach viel.
Christoph Orem über Wut von Elfriede Jelinek. Die Premiere war heute Abend am Kölner Schauspielhaus. Das Deutsche Hygienemuseum in Dresden ist immer gut für einen überraschenden Zugang zu Themen, selbst wenn es um so etwas Abstraktes wie den Entzug der Freiheit geht. Einen Gefängnisbesuch ersetzt die aktuelle Ausstellung zwar nicht, gibt aber doch wertvolle Denkanstöße, das meint unser Landeskorrespondent in Sachsen, Alexander Moritz. Denkanregungen zur Frage, wie Gesellschaften strafen und gestraft haben.
Tod durch Erhängen. Die Strafe für eine 34-Jährige, die an Syphilis erkrankt war. Was 1645 in der Schweiz als Recht anerkannt wurde, mutet heute wie eine drakonische Strafe an. 14 Jahre Gefängnis für einen Mann, der illegale Abtreibungen vorgenommen hat. Dieses Urteil aus Irland wurde dagegen erst vor 7 Jahren gesprochen und dürfte auch deutlich umstrittener sein unter denen, die beim Betreten der Dresdner Ausstellung auf die Täfelchen mit den Strafen blicken. So beginnt die Ausstellung mit Irritationen. Welche Strafe ist gerecht? Wie verläuft der Alltag der Gefangenen, zum Teil jahrelang eingesperrt hinter Gittern und Mauern? Und wie kann ein menschenwürdiges Strafsystem aussehen? Diese Fragen stellen und so die Verantwortung der Gesellschaft für die Gefangenen aufzeigen, ist das Anliegen der Ausstellung, sagt die Kuratorin Isabel Jason.
Weil es grundlegende Fragen der Gesellschaft behandelt, also weil es darum geht, wie gehen wir mit unseren Gefangenen um. Das sagt eben auch ganz viel darüber aus, wie wir in der Gesellschaft an sich zusammenleben.
Denn wir sind es, die strafen. Auch das steht groß am Eingang. Wer weiter will, muss durch eine Gittertür. Im Hintergrund Aufnahmen aus einem französischen Gefängnis. Die Ausstellungsobjekte sind in drei raumhohen Stahlkäfigen angeordnet. Ihr grelles Orange erinnert an die Kleidung der Häftlinge in US-Gefängnissen, deren Darstellung in der Popkultur auch in Europa die Vorstellung davon prägt, wie ein Gefängnis aussieht. Dabei ist der Alltag in europäischen Gefängnissen anders, weniger gewaltsam und doch ebenso geprägt vom Entzug der individuellen Freiheit. Wie umfassend die Fremdbestimmung ist, lassen die ausgestellten Objekte erahnen, die größtenteils von Häftlingen selbst stammen. Aus Gabeln gebastelte Waffen und ein in einem Holzkreuz verstecktes Messer verweisen auf die allgegenwärtig lauernde Gewalt. Eine selbstgebaute Hantel auf den erzwungenen Bewegungsmangel und Langeweile. Eine aus einer Cola-Dose gebastelte Wasserpfeife auf den verbreiteten Drogenkonsum. Und der aus Silikon selbst geformte Dildo aus einem DDR-Frauengefängnis macht bewusst, wie Haft auch jede Form von Intimität erschwert oder unmöglich macht. Solche Objekte zu besitzen sei eine Art Überlebensstrategie, sagt der Merseburger Kriminologe Jens Borchert, den das Museum zur Eröffnung eingeladen hat.
Wenn permanent gesagt wird, was ich zu tun und zu lassen habe, kann ich eine eigene menschliche Identität, ein eigenes Selbst gar nicht verwirklichen. Deswegen versuchen Menschen, sich Asyle zu schaffen, kleine Freiräume innerhalb des verschlossenen Raumes. Das führt zum verbotenen Handel mit allen möglichen Gegenständen, über den man sich Autonomie zurückholen kann. Ich bin dann eben nicht mehr nur der Gefangene, sondern ich bin derjenige, der dies oder jenes hat, was die anderen nicht haben.
Davon zeugen ausgestellte Kunstobjekte aus Pappkarton, ein aus Seifenstücken geschnitztes Schachspiel, aber auch Zeichnungen von gewalttätigen Wächtern und ein Selbstporträt eines Gefangenen, der 16 Jahre in Isolationshaft verbrachte, in Westdeutschland wohlgemerkt. Kunst als Mittel gegen die Verzweiflung. Genauso wie Musik von Gefangenen in den USA, der Schweiz oder Deutschland. Neben Musik aus dem Gefängnis kommen an Audio- und Videostationen die Gefängnisbewohner selbst zu Wort, Insassen ebenso wie Wächterinnen. In Deutschland, wie auch anderen europäischen Ländern, sollen Gefangene nicht bloß weggesperrt, sondern in der Haft auf ihr Leben danach vorbereitet, resozialisiert werden. Nüchterne Grafiken veranschaulichen, dass dieser hehre Anspruch oft nicht erfüllt wird. Rückfälle sind häufig. Wie also könnten andere Arten des Strafens aussehen? Offener Vollzug, Täter-Opfer-Ausgleich, alternative Haftmodelle. Die Dresdner Ausstellung gibt hier nur Anregungen und lädt zum Weiterdenken ein. Und zum Dialog. Mittels auslegender Knastpostkarten können Interessierte Fragen an Menschen stellen, die derzeit in Haft sitzen. Die Antworten direkt aus den Haftanstalten in Chemnitz und Zeithain werden einige Tage später auf der Museumswebsite veröffentlicht. Entwickelt wurde die Ausstellung gemeinsam mit dem Musée de Confluence in Lyon und dem Internationalen Rotkreuz und Rothalbmond-Museum in Genf. Sehr am Alltag orientiert, wenig Foucault, viel Anschauliches. Am Ende wird die Ausstellung keinen Besuch in einem echten Gefängnis ersetzen, aber vielleicht wächst ja gerade jetzt, wo viele durch Corona einen Eindruck von Kontaktbeschränkungen bekommen haben, die Einsicht, dass wir als Gesellschaft eine Verantwortung für die Gefangenen haben. Ein Gefängnis, so viel ist sicher, gibt es auch in ihrer Nähe.
Die Ausstellung im Gefängnis im Deutschen Hygienemuseum in Dresden läuft noch bis zum 31. Mai des kommenden Jahres. Und jetzt schauen wir in die Feuilletons von morgen mit Ulrike Timm.
Gehen wir gleich in die Vollen und suchen nach dem Standort in der Welt. Wo und wie findet man den? Der Süddeutschen Zeitung geht es um die Meinungsbildung und auch um den journalistischen Kommentar. Braucht es überhaupt Meinungsjournalismus, wenn Meinungen wie Heu in der Öffentlichkeit vorhanden sind? Jeder Mensch kann heute ja nicht nur eine haben, sondern sie relativ ungestört im Kanal seiner Wahl veröffentlichen. Daraus werden dann im schlimmsten Fall sogenannte Shitstorms, die es bisweilen wiederum selbst zur Nachricht bringen. Meredith Harf verweist aber in der Süddeutschen Zeitung beharrlich darauf, dass sich eine Meinung bilden mehr bedeutet als rumposaunen und posten, dass sehr viel Zuhören und Ertragen unterschiedlicher Positionen dazu gehört, dass ein Prozess des Abwägens nötig ist. Kopf also, statt allein der Bauch. Der Wunsch, vor der Meinung der anderen seine Ruhe haben zu wollen, sitzt offenbar tief im Menschen. Die Meinungsfreiheit wiederum beinhaltet die Gesetzmäßigkeit, dass es zu jeder Meinung eine Gegenmeinung gibt. Meinungen zu haben und zu hören ist eine Art Ausdauersport, lesen wir in der Süddeutschen Zeitung. Ein Beispiel dafür gibt Timothy Garton Ash im Gespräch mit dem Spiegel, wenn er erzählt, wie viel gegenteilige Anschauungen sich Margaret Thatcher von ihren Beratern anhören musste und angehört hat, als es 1990 um die Verhandlungen zur deutschen Einheit ging. Die eiserne Lady tendierte klar zum No und ließ sich überzeugen. Auf dem Aktienmarkt der Geschichte weiß man nie, was passiert, resümiert der britische Historiker vergnügt im Gespräch mit dem Spiegel. Er bewertet die Entwicklung des Vereinigten Deutschlands in Europa so positiv, wie es wohl nur ein Außenstehender, ein Brite, tun kann. Spontan würde ich sagen, weiter so Deutschland, so Timothy Garton Ash, weiter mit der Kontinuität im Guten. Aber darüber hinaus würde ich mir wünschen, dass die Deutschen ihre Führungsrolle in Europa strategischer angingen, sich größere Ziele setzten. Und dass sie verstehen, dass solche Ziele nur zu erreichen sind in einer Zusammenarbeit aller, aber wirklich aller Demokratien, also mit klassischen Ländern des Westens wie Großbritannien und den USA, aber auch weit über den klassischen transatlantischen Westen hinaus, lesen wir im Spiegel. Nun, mit den USA und Großbritannien ist das aktuell gelinde gesagt etwas schwierig, aber da spricht eben der Historiker von hoher Warte und gibt den Deutschen dann gleich, in Anlehnung an Willy Brandt, diesen Zuruf mit mehr Strategie wagen. Die Frankfurter Allgemeine klingt sich ein in die Diskussion um ein seltsames Papier des Berliner Senats, der seine Beamten zu Diversitätssensibilität anhalten will und folglich Begriffe wie Schwarzfahren und Anschwärzen unter Diskriminierungsverdacht stellt. Man könnte sich glatt schwarz ärgern, liefe man nicht Gefahr, rassistische Denkstrukturen fortzuschreiben, meint Hanna Bethke und führt an, dass sich das Schwarzfahren sprachgeschichtlich auf das Schwarze der Nacht, den Schmuggel, illegale Aktivitäten bezöge und keineswegs auf die Hautfarbe. Eine kleine Farbenlehre schiebt sie in der Frankfurter Allgemeinen noch hinterher. Gelb vor Neid erinnert allzu sehr an koloniale Praxis, Asiaten als gelb einzustufen. Die rote Karte zeigen, man denke an die Hexenverbrennung, weiß wie Schnee, markiert die vielbeschworene Überlegenheit der weißen Rasse. So zeigt die kolorierte Hypermoral der Senatsverwaltung vor allem eines, wie man sich selbst handlungsunfähig macht. Den Opfern des Rassismus ist damit am wenigsten geholfen. Gönnen wir uns zum Wochenende noch eine kleine, ungetrübte Portion Optimismus und schließen mit einer Überschrift aus der Neuen Zürcher Zeitung. Dort heißt es, das Glück liegt immer vor uns.
Das war die Kulturpresseschau von Ulrike Timm und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz, danke fürs Zuhören und gute Nacht.